zur aktuellen Justiz in den USA unter Trump. Was kommen Ihnen da so für Assoziationen?
Ganz aktuell ist natürlich die neue Besetzung von dem obersten Gerichtshof der USA, die natürlich jetzt auf eine Art und Weise erfolgen wird, die in jeder Hinsicht unangemessen ist. Man darf nicht vergessen, dass die Republikanische Partei in den USA die Berufung von Merrick Garland, das war der Kandidat von Obama, der letzte, damals verhindert hat, mit dem Hinweis, dass 9 Monate vor der Präsidentschaftswahl kein oberster Richter mehr besetzt werden soll. Und die gleichen Senatoren, die das damals gesagt haben, zum Beispiel Mitch McConnell, der Mehrheitsführer im Senat, der hat damals ganz radikal gesagt, das geht einfach gar nicht. Und jetzt, 6 Wochen vor der Wahl, sagt der gleiche Mann, ja, das müssen wir jetzt aber wieder durchziehen. Ist auch klar, warum sie es machen wollen, weil dadurch eine sehr starke Mehrheit, 6-3 Richtern im konservativen oder sogar rechtskonservativen Lager angesiedelt ist, was die Rechtsprechung der USA auf eine Art politisieren wird, die noch über Jahre und möglicherweise Jahrzehnte anhalten wird.
Wie kann ich mir eine solche Politisierung vorstellen?
Der oberste Gerichtshof in den USA, dem kommt eine stärkere Rolle zu als in unserem Bundesverfassungsgericht. Dahingehend, dass der oberste Gerichtshof die Funktion von Verfassungsgericht und Bundesgerichtshof vereint. Das heißt, viele Fälle, die strittig sind und die in der Politik nicht durchgesetzt werden können oder durchgesetzt wurden, wandern vor den obersten Gerichtshof. Typische Beispiele dafür sind zum Beispiel die Gesundheitsreform von Obama oder das Abtreibungsrecht, was seit über 40 Jahren in den USA besteht. Das wird immer wieder vom obersten Gerichtshof angefochten. Und wenn da eine entsprechende starke Mehrheit ist, die also eindeutig immer gleich wählt oder gleich entscheidet, dann kann der oberste Gerichtshof eine andere Regierung komplett ausbremsen. Und zwar immer wieder und immer wieder und immer wieder. Was bedeuten kann, dass liberalere Gesetze auf Jahrzehnte in den USA nicht mehr zum Tragen kommen.
Die Todesstrafe in den USA, kann die in diesem Rahmen auch eine Rolle spielen?
Ja, die spielt in diesem Rahmen eine klare Rolle. 1972 hat der oberste Gerichtshof, der damals noch ganz anders besetzt war, die Todesstrafe ausgesetzt mit der Begründung, sie sei willkürlich und rassistisch. Und als der oberste Gerichtshof dann eine andere Besetzung hatte, hat er 1976 genau wieder entgegengeurteilt. Vor einigen Jahren hat der oberste Gerichtshof die Todesstrafe nochmal für eine Zeit ausgesetzt, weil er prüfen wollte, ob die Todesstrafe praktisch grausam ist durch die Giftspritze oder nicht. Er hat damals dazu entschieden, dass dem nicht so ist. Ein weiteres bemerkenswertes Urteil vom obersten Gerichtshof zum Thema Todesstrafe hat es 1993 gegeben. Da zum Beispiel wurde geurteilt, dass Unschuld kein Grund ist, jemanden nicht hinzurichten. Also von daher gibt es im obersten Gerichtshof ganz verschiedene Urteile, die teilweise sehr unterschiedlich sind und die teilweise auch für Europäer kaum zu verstehen sind.
Ich komme jetzt zum Fall Troy Davis. Sie haben gerade schon gesagt, Unschuld ist kein Grund, die Todesstrafe nicht durchzuführen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das ist korrekt.
Amnesty International hatte ja damals auch den Fall Troy Davis begleitet. Kurz für unsere ZuhörerInnen, Troy Davis wurde am 21. September 2011 trotz massiver Zweifel an seiner Schuld im Bundesstaat Georgia hingerichtet. Ihm wurde vorgeworfen, den weißen Polizisten Mark McPhail ermordet zu haben. Es wurde aber weder die Mordwaffe gefunden, noch gab es irgendwelche Indizien an seiner Schuld. Und das Urteil erging nur auf Grundlage von Zeugenaussagen. 7 der 9 Hauptbelastungszeugen haben ihre Aussage nach der Verurteilung von Troy Davis zurückgezogen. Andere haben auch ihre Aussagen geändert. Ein Zeuge wurde als psychisch krank eingestuft und damit blieb nur noch ein Hauptbelastungszeuge übrig. Es gab dann weltweite Proteste gegen die Hinrichtung von Troy Davis. Auch prominente Gesichter wie Bischof Desmond Tutu, die Rockband R.E.M., der frühere US-Präsident Jimmy Carter sprachen sich für eine Begnadigung aus. Aber das hat am Ende nichts geändert. Troy Davis wurde hingerichtet Und Sie haben den Fall damals auch mitverfolgt mit Amnesty und betreut. Was waren da Ihre Eindrücke? Wie wurde der Fall Troy Davis allgemein verhandelt?
Ja, der Fall Troy Davis, das war ein Fall, in dem natürlich auch Rassismus eine Rolle spielte, weil auch die Hauptbelastungszeugen ihn dann glaubten, erkannt zu haben aufgrund seiner dunklen Hautfarbe, was natürlich angesichts der späten Tatzeit ein Problem war. Der ganze Prozess, der war insoweit abenteuerlich, als dass ganz viele Aussagen widersprüchlich waren. Es gab keine physischen Hinweise auf die Schuld. Und ja, die ganzen Zeugen, die haben später, oder ganz viele Zeugen haben zurückgezogen, ihre Aussagen. Die Aussagen wurden trotzdem dann gewertet für die Verurteilung. Und als schließlich dann ein Bundesberufungsgericht dann den Fall trotzdem durchgewunken hat, hat der Richter selbst gesagt, dass der Fall nicht vollkommen wasserdicht sei. Er ging aber davon aus, dass die Jury Troy Davis wieder hinrichten würde. Und da muss man natürlich sagen, wenn ein Fall selbst nach der Einschätzung des Richters nicht wasserdicht ist, dann kann man unmöglich die Todesstrafe verhängen, weil man einfach eine große Chance hat, dass man einen Unschuldigen erwischt hat. Und die Hinrichtung von Unschuldigen, das kann eigentlich kein Rechtsstaat wollen. Und deswegen haben wir damals gefordert, dass das Verfahren gegen Troy Davis nochmal neu aufgerollt wird, dass die Todesstrafe aufgehoben wird. Es gibt genügend Alternativen gegen die Todesstrafe und man hätte das gar nicht in der Form machen müssen. Dennoch wurde es gemacht. Man hat einen Fall mit überaus dünner Beweislage dann genutzt, um jemanden hinzurichten. Bis heute können wir nicht ausschließen, dass da ein Unschuldiger hingerichtet worden ist. Man hat sich der Aufgabe nicht gestellt, da eine vernünftige und wasserdichte Beweisführung zu machen. Man hat damit einen beunruhigenden Präzedenzfall geschaffen, aber man muss natürlich auch sagen, dass der Fall Troy Davis absolut kein Einzelfall ist. Wenn man sich überlegt, dass es zum heutigen Tag 172 ehemalige Todestraktinsassen wegen erwiesener Unschuld freigelassen worden sind, gegenüber 1.524 Hinrichtungen, also mehr als, also auf die Hinrichtung kommen mehr als 10% kommen da Freilassungen aufgrund erwiesener Unschuld. Und das ist eine Sache, diese hohe Fehlerrate. Die hat im Bundesstaat Illinois dazu geführt, dass die Todesstrafe abgeschafft wurde. Weil da hatte man sogar mehr Leute, die wegen Unschuld freikamen, als Leute, die hingerichtet worden sind. Und deswegen kann man eigentlich nur festhalten, dass das Todesstrafensystem in den USA in keiner Weise funktioniert. Und zum gleichen Ergebnis kam auch eine Studie der Virginia University. In der Studie hat man untersucht, wie viele von den Todesurteilen der ersten Instanz werden später wieder kassiert. Und es war dann so, dass man herausfand, dass 2/3 der Todesurteile der ersten Instanz später wegen Verfahrensfehlern wieder aufgehoben worden sind. Wir reden uns von einer exorbitanten Fehlerquote, die auch nicht dadurch behoben werden kann, dass man irgendwelche kosmetischen Änderungen macht. Die Todesstrafe ist und bleibt eine Strafe der armen Leute, der Minderheiten. Und die Justiz ist an der Stelle eindeutig nicht blind. Und wir können nicht festhalten, dass irgendwas an diesem System in irgendeiner Weise gerecht wäre. Die hohe Fehlerrate, der Rassismus dabei, hat sich eigentlich in den 40 Jahren, seit die Todesstrafe wieder eingeführt wurde, nicht geändert.
Was sind so die Gründe für die Fehler im Justizsystem?
Nein, es gibt also eine ganze Menge von Gründen, die dazu führen, dass die Urteile oft fehlerhaft sind. Das geht damit los, dass die Staatsanwälte gewählt sind. Teilweise ist für den Staatsanwalt entscheidend, dass er Leute seinen Wählern präsentieren kann, die hingerichtet worden sind. Insbesondere bei Mordfällen, die sehr emotional sind. Dann ist für den Staatsanwalt oft vorteilhaft für seine Wiederwahl, wenn er dann Leute der Todesstrafe zuführen konnte. Ein weiteres großes Problem ist die Tatsache, dass ganz oft auf Zeugenaussagen zurückgegriffen wird. Und diese Zeugen können auch Mithäftlinge sein oder andere Straftäter, denen im Gegenzug eine Straferleichterung angeboten wird. Das heißt, an dieser Stelle haben dann die Zeugen einen ganz klaren Vorteil davon, wenn sie jemand anders belasten. Das betrifft auch Verbrechen, die von mehreren Leuten gleichzeitig begangen worden sind, weil oft die Mittäter dann eine mildere Strafe kriegen, wenn sie den Hauptangeklagten belasten. Das führt natürlich zu einer riesigen Fehlerquote. Eine weitere Problematik bei der ganzen Geschichte ist die, dass wenn ein Urteil abgeschlossen ist, sehr häufig die Beweismittel vernichtet werden. Das führt dazu, dass man später noch viel schwerer hat, eine Unschuld zu beweisen. Gerade dann, wenn die Technik sich weiterentwickelt und man von immer kleineren Spuren, zum Beispiel DNA-Analysen machen kann, da sind oft gar keine Beweismittel mehr vorhanden. Und das macht dann es auch schwieriger, an der Stelle die Unschuld zu beweisen. Und all diese Faktoren, die führen dazu, dass die Todesstrafe einfach nicht sauber funktioniert. Das gilt auch für andere Strafen, also auch Gefängnisstrafen, die sind oft fehlerhaft, aber bei der Todesstrafe kann man diese Fehler überhaupt nicht mehr gut machen.
Ein aktueller Bezug dazu, Robert Dubois hatte Glück, dass die Beweismittel noch nicht alle vernichtet worden sind. Und zwar konnte das Innocent Project aufgrund von Zweifeln an der Beweislage den Fall nochmal aufrollen und hat eine DNA-Analyse gemacht. Dabei wurde festgestellt, dass Robert Dubois, der mit 18 Jahren wegen Vergewaltigung und Mordes an der 19-jährigen Barbara Grahams zum Tode verurteilt worden ist, unschuldig ist und somit 37 Jahre unschuldig im Gefängnis saß. Inwiefern möchte man solchen Fällen vielleicht auch gerade in diesen Zeiten in Bezug auf den Wahlkampf keine große Aufmerksamkeit geben oder vielleicht doch auch gerade diese Aufmerksamkeit darauf lenken?
Ja, der Fall Dubois ist ein sehr typischer Fall, weil da gab es eine ganze Reihe von Faktoren, die in ganz vielen Fällen passieren. Das ging in dem Fall zum Beispiel damit los, dass er aufgrund einer Bissspur damals verurteilt wurde, die sich im weiteren Verlauf eigentlich herausstellte als eine Verletzung, die wahrscheinlich von gar keinem Biss stammte. Aber es gab dann Gutachter, die dann diese Bissspur am Opfer seinem Gebiss zugeordnet haben und auf Basis dessen wurde er sogar ursprünglich zum Tode verurteilt. Er ist dann aufgrund eines juristischen Fehlers zu lebenslänglich dann verurteilt worden, 3 Jahre später. Das heißt also auch, Robert Dubois hat 3 Jahre in der Todeszelle gesessen. Und auch hier ist er dann durch einen Belastungszeugen aus dem Gefängnis verurteilt worden. Es wurde gesagt, dass einer seiner Zellenkumpanen, also der hatte dann ausgesagt, dass er ihm gegenüber das Verbrechen gestanden habe. Auch da kam heraus, dass der eine Hafterleichterung nicht davon erhoffte und deswegen dieses Geständnis dann fabriziert hat. Das Innocence Project arbeitet schon seit Jahren, und zwar in solchen Fällen, wo wirklich eine große Zweifel an der Schuld besteht, lassen die DNA-Analysen machen. Und haben auch schon viele Leute deswegen also aus der Zelle rausgekriegt und so auch Robert Dubois. Er ist halt einer von vielen und das ist das Schlimme bei der ganzen Geschichte. Wäre er jetzt ein Fall, der jetzt einmalig auftritt, dann würde er eine viel größere Abdeckung der Presse bekommen. In den USA ist es mittlerweile fast keine Schlagzeile mehr wert, wenn jemand aus dem Todestrakt oder aus dem Gefängnis rauskommt, so langer Zeit, und unschuldig war. Und es betrifft auch andere Menschen, bei denen wir davon ausgehen müssen, dass sie sehr, sehr lange im Gefängnis waren und möglicherweise auch unschuldig. Wir hatten die Fälle Albert Woodfox, der hat über 40 Jahre gesessen. Edward Poindexter, der sitzt seit über 50 Jahren im Gefängnis und kommt nicht raus, ist mittlerweile ein alter, kranker Mann. In allen Fällen war die Beweislage sehr zweifelhaft und die Gerichtsprozessführung mindestens rassistisch. Und deswegen sind lange Haftzeiten und Unschuldige, die sehr lange Zeit im Gefängnis sitzen in den USA, leider überhaupt keine ungewöhnliche Geschichte. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass der Fall Dubois auch im Wahlkampf keine große Rolle spielen wird. Das Justizsystem ist in den USA gerade bei Wählern der Republikanischen Partei gar nicht so groß in Frage gestellt. Todesstrafe ist offensichtlich ein Thema, mit dem man punkten kann. Das kann man daran sehen, dass auf der Bundesebene, also das sind die Todesurteile, die auf die Präsident Trump einen direkten Einfluss hat, dass die in den letzten Wochen mit einer beunruhigenden Geschwindigkeit durchgeführt worden sind. Da werden gerade Fakten geschaffen, und zwar Fakten für den Wahlkampf. Und da kommt dann das System wieder rein. Wenn jemand wie Trump auftritt und sagt, hier ist tough on crime und er schickt die Leute in den Todestrakt, da ist das in seiner Wählerklientel eher von Vorteil. Bill Clinton, der frühere US-Präsident, der war vor seiner Zeit als US-Präsident Gouverneur von Arkansas. Und er ist einmal abgewählt worden als Gouverneur, wurde später wiedergewählt und er wurde damals abgewählt, weil er sich im Wahlkampf gegen die Todesstrafe ausgesprochen hatte. Und er hat dann später gesagt, dieser Fehler wird ihm nie wieder passieren. Und als er dann Wahlkampf war um seine Präsidentschaft, da war er noch amtierender Gouverneur von Arkansas und flog vor laufenden Fernsehkameras nach Arkansas, um in Little Rock einen Hinrichtungsbefehl zu unterzeichnen für einen geistig zurückgebliebenen Straftäter, der sich dann vor seinem hinrichtungsletzte Mal aufsparen wollte, damit er es nachessen kann. Also der war absolut geistig nicht kompetent für die Todesstrafe. Trotzdem hat dann Bill Clinton vor laufenden Fernsehkameras den Hinrichtungsbefehl unterzeichnet. Und ist ja auch gewählt worden. Das heißt, es war für ihn im Wahlkampf von Vorteil, dass er für die Todesstrafe war. Trump hat jetzt offensichtlich das gleiche Mittel entdeckt. Daraus können wir eindeutig schließen, dass die Aussage, jemand sei hart gegen Verbrecher in den USA, die ja eine Gesellschaft sind, die sehr stark von Gewalt geprägt ist, offensichtlich gut ankommt und die im Wahlkampf ein Vorteil ist. Insoweit spielen solche Sachen im Wahlkampf eine Rolle, aber nur in dem Sinne, dass Leute ins Gefängnis kommen, aber nicht in dem Sinne, dass Leute aus dem Gefängnis wieder rauskommen.
Sie haben auch von Rassismus im Justizsystem der USA gesprochen. Inwiefern kann man den USA da institutionellen Rassismus vorwerfen? Also wo zeigt er sich jedes Mal wieder?
Es gibt eine ganze Reihe von Sachen, wo sich der zeigt. Es geht schon mit der Juryauswahl los. Es gibt Richtlinien für Staatsanwälte, nach welchen Bedingungen eine Jury ausgesucht werden sollte. Und da steht eindeutig drin, man soll eher weiße Leute nehmen, weil Schwarze eher gegen die Todesstrafe sind. Es gibt immer wieder im Rahmen von der Polizeiarbeit wieder rassistische Ausschreitungen von Seiten der Polizisten, dass die Schwarzen rassistisch bestimmt werden, dass sie schneller zusammengeprügelt werden. Das haben wir ja jetzt auch in den letzten Wochen gesehen, dass es öfter vorkommt. Das ist ein institutionelles Problem in den USA. In Schulungsvideos von der Polizei sind sehr häufig Schwarze die Darsteller von Verbrechern. Es gibt das sogenannte Racial Profiling. Das Racial Profiling bedeutet, dass ein Auto angehalten wird, weil zum Beispiel Schwarze drin sitzen. Und in der Justiz stellt man eben halt auch fest, dass sehr häufig argumentiert wird, in rassistischer Weise, zum Beispiel indem schwarze Zeugen eher als unglaubwürdig angesehen werden. Wir können es auch dadurch sehen, dass zum Beispiel in der Todesstrafe eine ganz, ganz überproportionale Menge an Schwarzen verurteilt wird. Wir haben also in der Bevölkerung, da haben wir ungefähr 14% Schwarze. In dem Todestrakt sitzen über 30% Schwarze. Und die Sache wird eigentlich noch viel schlimmer, wenn man sich anguckt, wie viele Leute wurden hingerichtet für Morde an Angehörigen von anderen Hautfarben. Und so, wenn also ein Schwarzer durch einen Weißen ermordet wurde, da haben wir bislang 21 Hinrichtungen gehabt von weißen Straftätern, die Schwarze getötet haben. Und wir haben aber 295 Schwarze, die hingerichtet worden sind, die einen Weißen umgebracht haben. Und daran kann man auch sehen, dass Justiz ja in den USA nicht unbedingt blind ist.
Sie haben die rassistische Polizeigewalt auch angesprochen. Da gab es ja jetzt vermehrt antirassistische Bewegungen in den USA. Wo sehen Sie die Wirkmacht dieser Bürgerrechtsbewegung?
Ja, ich finde diese Proteste sehr wichtig, weil in den USA sehr viele Leute glauben, das Thema Rassismus sei überwunden. Durch diese Proteste wird eigentlich deutlich gemacht, dass der Rassismus keineswegs überwunden ist, sondern dass man lediglich Gesetze gemacht hat, die versuchen sollen, einen Rassismus auszugleichen. Jetzt muss man natürlich sagen, dass der amtierende US-Präsident ein bekennender und übler Rassist ist und sich mehr als einmal rassistisch geäußert hat. Und seine Wähler, die haben natürlich die gleiche Denke. Und sollte Trump wiedergewählt werden, dann wird sich auf Bundesebene mit Sicherheit nichts tun, was denn das Thema Rassismus angeht. In den Bundesstaaten gibt es eine ganze Reihe von Initiativen, auch von offizieller Seite, die den Rassismus eindämmen sollen. Das ist natürlich positiv zu bewerten. Wir müssen aber trotzdem abwarten, wie nachhaltig da die ganze Geschichte sein wird. Es ist auf alle Fälle wichtig, dass auch der amerikanischen Öffentlichkeit klar wird, dass der Rassismus in den USA nicht nur präsent, sondern auch alltäglich ist.
Es gibt jetzt die Not Fucking Around Coalition, die NFAC. Also die NFAC ist eine bewaffnete afroamerikanische Miliz in den Vereinigten Staaten, die sich jetzt auch als eine Schutzpatrouille versteht. Korrigieren Sie mich gerne da. Mhm. Also inwiefern ist gerade dann diese aktuelle Bewegung, dass sich jetzt auch die schwarze Bevölkerung quasi bewaffnet, überraschend in der aktuellen Situation?
Also grundsätzlich lehnen wir von Amnesty solche bewaffneten Proteste ab. Sich zu bewaffnen ist keine Lösung der Probleme. Und es wird die Probleme eher verschärfen. Und die NFAC ist ja auch sehr radikal in ihren Ansichten und wird niemals eine Mehrheit, nicht mal der Schwarzen, hinter sich bringen. Ich glaube viel eher, dass, wenn die jetzt wirklich noch prominenter auftreten sollten, die eher dem Anliegen von Black Lives Matter schaden als nützen. Überraschend ist natürlich nicht, dass solche Gruppen sich bilden. Allerdings muss man auch sagen, dass im Grunde genommen die Gruppe weder seriös arbeitet noch seriöse Forderungen hat. Also wenn man sagt, hier Texas, das soll also ein eigener Staat nur für Schwarze werden, dann ist das eine undurchführbare und in sich auch wieder andersrum rassistische Äußerung. Und deswegen ist das keine Bewegung, die wir als Amnesty unterstützen können.
Trump hat ja auch mit den Fake News quasi sich eine gewisse Deutungshoheit angeeignet. Er hat quasi so die Medien ausgeschaltet in einer gewissen Art und Weise. Wie blicken Sie da auf die Präsidentschaftswahlen, wenn es dann gerade jetzt in Zeiten, wo also viele unterschiedliche Gruppierungen in den USA sich bewaffnen, so kurz vor dem Wahlkampf, wie blicken Sie darauf im Hinblick auf eine Zuspitzung? Wie nehmen Sie da so die Stimmung wahr?
Ja, das Problem ist bei Trump, er ist ein Rechtspopulist. Wie alle Populisten bietet er scheinbar einfache Lösungen an und ist absolut in keiner Weise bereit zu kompromissen. Das Wesen der Demokratie ist aber, dass man immer Kompromisse und Interessenausgleich findet. Das heißt, die Art und Weise, wie Trump regiert, unterminiert die Demokratie. Das können wir jetzt auch wieder in dem Berufungsverfahren gerade sehen. Statt dass man versucht, jetzt hier an der Stelle einen Kompromiss zu finden und eine Lösung zu machen, die eine breite Mehrheit hat, setzt man jetzt auf reine Machtpolitik. Man hat die Mehrheit im Senat, nicht im Repräsentantenhaus. Und da auch die Mehrheit im Senat verloren gehen könnte, versucht man jetzt einfach, die Sache auf Biegen und Brechen durchzusetzen. Und was Trump bewirkt und schon bewirkt hat, ist eine unglaubliche Verrohung der politischen Sitten in den USA und eine nicht mehr Konsensfähigkeit der beiden großen Parteien. Das ist in einem Zwei-Parteien-System eine Katastrophe, wenn die beiden großen Parteien nicht mehr konsensfähig sind und nicht mehr staatstragend sind. Und dadurch ist eine etwaige Wiederwahl von Trump als sehr kritisch anzusehen, weil dadurch die Demokratie in den USA extrem leiden wird. Es wird Jahrzehnte dauern, bis die beiden großen Parteien vielleicht wieder irgendwelche Konsensmöglichkeiten finden, um dann auch Gesetze zu verabschieden, die einen Interessenausgleich versuchen und nicht eine reine Klientelpolitik. Und letztlich ist die amerikanische Gesellschaft sehr stark gespalten und die Spaltung wird vorangetrieben werden. Der Wahlkampf ist jetzt natürlich auch dadurch geprägt, dass durch die Corona-Krise Joe Biden wenig Möglichkeit hat, sich in der Öffentlichkeit stärker zu profilieren. Zudem ist es auch ein Rennen zweier alter weißer Männer. Das muss man auch sagen. Also beide über 70. Joe Biden würde, so er denn gewählt wird, mit deutlich über 80 das Amt dann verlassen. Das heißt, er ist auch kein starker Kandidat und kein mitreißender Kandidat, der junge Menschen mitreißen kann. Das ist insgesamt auch als kritisch anzusehen, weil gerade angesichts der Tatsache, dass Trump ein so verheerender Präsident ist, dass natürlich notwendig wäre, dass man jetzt hier eine Alternative anbietet, die auch wirklich in einem deutlichen Maße mehrheitsfähig ist. Und das wird man sehen, ob Biden das ist. Aber grundsätzlich ist das Hauptproblem weniger in den handelnden Personen zu sehen, als vielmehr in dem Schaden, der durch eine gespaltene und nicht mehr konsensbereite Gesellschaft entsteht.
Wie würden Sie den Fall beurteilen? Also angenommen, ja, das ist jetzt sehr spekulativ, aber angenommen, Trump verliert die Wahl, stellt dann die Behauptung auf, dass die Wahlen gefälscht worden sind und er die Wahl eigentlich gewonnen habe. Und seine Wählerschaft die ja größtenteils bewaffnet ist, glaubt ihm dann mehr, dass, also, ne? Also wäre dieses Szenario denkbar oder ist das zu spekulativ?
Ja, das ist natürlich jetzt sehr schwer zu sagen. Dass er im Vorfeld solche Szenarien aufstellt, das ist nicht verwunderlich. Ob es nachher wirklich dazu kommt, das weiß ich nicht. Ich hoffe nicht, dass es so weit kommt. Ob das jetzt wirklich stattfindet, ist jetzt sehr spekulativ. Es wäre auf alle Fälle eine Katastrophe, wenn es so weit käme.
Was nehmen Sie ganz generell gerade für eine Stimmung wahr, kurz vor dem Wahlkampf?
Ja, auch da wieder die große Spaltung. Mhm. Die Gegner von Trump, die sind eigentlich ziemlich vereint, aber auch die Befürworter von Trump. Und was im Augenblick in den Hintergrund zu kommen scheint, das ist das Missmanagement von Trump in der Corona-Krise. Im Grunde genommen ist ja so, dass er durch Missmanagement viele Tote zu verantworten hat. Aber das scheint im Augenblick im Wahlkampf keine so große Rolle zu spielen. Man wird sehen, der Wahlkampf ist schon schmutzig, er wird ein unglaublich schmutziger werden. Also es wird wahrscheinlich der schmutzigste Wahlkampf der amerikanischen Geschichte werden. Und das soll was bedeuten, weil damals schon in der Vergangenheit schlimmste Beispiele gesehen. Und es wird kein sehr klares Ergebnis werden. Insbesondere muss man auch aufpassen, dass man jetzt nicht denkt, dass die Umfragen gleich der Wahl sind. Im Augenblick liegt Biden in Umfragen noch vorne, das muss aber überhaupt nichts bedeuten. Umfragen sind unzuverlässig in den USA, zumal, weil da das Wahlsystem auch eine erhebliche Rolle spielt für den Ausgang der Wahl. Insoweit ist es zum jetzigen Zeitpunkt eindeutig so, dass man nicht sagen kann, dass Biden gewonnen habe oder dass Trump am Ende sei. Angesichts seiner Bilanz, die er in den letzten 4 Jahren vorgelegt hat, sollte man es eigentlich annehmen, weil die Bilanz ist verheerend von Trump. Aber seine Anhängerschaft steht hinter ihm und ich kann ihn da selber zitieren, er hat gesagt, wenn er auf der Fifth Avenue in New York einen Menschen erschießt, dann wird er trotzdem gewählt von seinen Wählern. Und das muss man auch so sehen, das ist tatsächlich.